Bisher bei Die Mafia-Prinzessin.
Aber Sie machen eins richtig. Sie machen es zu zweit.
Am Ende immer nur wieder auf das hinausläuft, dass dieses Urteil, so wie es dasteht, absolut unanfechtbar ist.
Sehr geehrter Herr Krause, ich denke, an einem Samstag oder Sonntag Ende Juli sollte das möglich sein. Ich würde dann zu Ihnen kommen und das Gemälde mitbringen.
Eine Sache noch. Die Stimme von Michael Peters haben wir für diese Audiodoku leicht verfremdet.
Darf ich Ihnen ein Wasser anbieten oder was zu trinken?
Gerne, Wasser, ja. Auch gerne ein Kaffee.
Ja, sehr gerne. So, hier ist erstmal das Wasser. Die Kaffeemaschine habe ich jetzt gerade angeschaltet. Ich hoffe, die funktioniert gerade.
Jetzt sitze ich also dem Mann gegenüber, der für uns in dieser Geschichte lange der Böse war. Michael Peters, der Ex-Mann von Katharina Peters. Wir haben uns lange nicht recht getraut, ihn zu kontaktieren. Katharina Peters hat uns sogar explizit davor gewarnt. Sie hat immer behauptet, wenn wir mit ihrem Ex-Mann reden, bringen wir sie in Lebensgefahr. Katharina Peters hat uns ein klares Bild von ihrem Ex-Mann gezeichnet. Ein durchtriebener und gefährlicher Krimineller, der sie ins Gefängnis gebracht hat, um ihr all ihr Geld und ihre Kunst wegzunehmen. Mittlerweile sind wir uns sicher, es war ganz anders. Michael Peters wurde von Katharina Peters und ihrem Adoptivvater erpresst. Er ist heute zum Interview in die Redaktion gekommen. Patrick kann bei dem Termin nicht dabei sein. Schade, denn Peters hat tatsächlich das Bild dabei, bei dem wir uns noch immer nicht ganz sicher sind, ob es nicht doch ein echter Jawlensky ist. Und damit eine millionenschwere Kunstsensation. Das ist Die Mafia-Prinzessin, ein FAIO Original des SZ-Magazins von Patrick Bauer und mir, Till Krause. Folge 7: Herzversagen.
Würde ich sagen, ja, dann packen wir es doch mal aus.
Genau, packen wir es aus.
Brauchen wir irgendeinen Cutter oder irgendwas?
Ehrlich gesagt, ich muss selber erstmal gucken. Ja, ich denke, das geht.
Das müsste eigentlich so gehen.
Ja, ohne, wobei man immer aufpassen muss, dass man nicht zu viel Druck ausübt.
Okay.
Weil, also dieser hier, das ist immer, diese stuckierten Rahmen, die sind immer bruchgefährdet.
Ah ja, der hat hier auch schon so leichte Abschlagungen.
Ja.
Schreib mal das Bild sozusagen, vielleicht so ein bisschen, dass ich es hier sehe.
Sie dürfen auch ein Foto machen, wenn Sie wollen.
Ach super, ah, das ist toll. Das würde ich gerne, ja. Das ist eine gute Idee. Ich schaue es mir erstmal, also ich beschreibe es jetzt erstmal mal so ein bisschen, wie es so aussieht. Also ja, das ist der Jawlensky vor mir, der sogenannte sozusagen, er schaut aus. Die Unterschrift sieht relativ echt aus. Der Rahmen ist ein bisschen ramponierter, als ich mir vorgestellt hatte, ehrlich gesagt. Also ich dachte, der sei schon, das, aber gut, das spricht vielleicht auch eher für das... Für dieses Alte, ja. Das ist sehr dicker Farbauftrag. Sehr wild gemalt. So, ja, kann jetzt mich nicht erinnern, dass ich andere Bilder von Jawlensky gesehen habe, die sozusagen so dick mit der Farbe umgegangen sind. Aber da bin ich ja wirklich weit von einer Expertise entfernt. Aber man muss schon sagen, wenn man vor diesem Bild sitzt und auch wenn man sich es von weiter weg anschaut, es hat schon eine Wirkung. Ja. Also das Bild ist schon... hat einen gewissen Bann, ja, den man sich schwer entziehen kann. Das wirkt jetzt nicht auf den ersten Blick so, dass man sagt, ach komm, der Plunder, weg damit.
Nee, also es ist wirklich, es hat sehr viel Kraft. Es ist definitiv so.
Ja. Ja, können Sie sich denn an das Bild sozusagen noch erinnern, wie es bei Ihnen ankam? Also mich interessiert natürlich schon auch so ein bisschen so diese ganze Chronologie, wie dieses Bild eigentlich zu Ihnen kam.
Ja, da habe ich auch nur noch begrenzte Erinnerungen dran, muss ich sagen. Ja.
Also es wurde,
ich weiß nur, das kam dann irgendwann im Foyer. Ich weiß noch, wie wir es ausgepackt haben. Das war im Foyer der Konradstraße. Da kam es an und dann haben wir es ausgepackt und fanden es alle sehr beeindruckend.
Als das Bild geliefert wurde, lebte Katharina Peters ja zusammen mit Michael Peters und ihrem Adoptivvater in der Luxuswohnung in Schwabing. Also der Wohnung, die Michael Peters gekauft und ihr dann irgendwann überschrieben hat. Und in dieser Wohnung war damals zwar schon jede Menge Kunst, aber dieses Bild war etwas Besonderes. So besonders, dass sie sogar einen Kunstsachverständigen dazu bitten, um dieses Gemälde mit der Unterschrift von Alexei von Jawlensky zu untersuchen.
Wir hatten dann einige Kunstbücher über Jawlensky bei uns in unserer privaten Bibliothek und da haben wir dann natürlich auch recherchiert und ein paar, insbesondere die Signatur abgeglichen und auch ein paar andere Recherchen durchgeführt. Wir hatten auch eine UV-Lampe und hatten es schon mal abgeleuchtet und dann haben wir es ihm einfach gezeigt und er war wirklich begeistert von dem. Also er hat ja es ja sogar schriftlich dann niedergelegt.
Ja.
Also das ist davon, dass ja, wie gesagt, es ist ja auch alt. Also man muss überlegen, wonach schätzt das jetzt ein Restaurator ein? Der schätzt es vor allen Dingen nach den Materialien ein. Bisher hat ja niemand bezweifelt, dass das Gemälde alt ist.
Ja.
Es ist nur die Frage, stammt es von der Hand von Jawlensky oder von jemand anders? Ja.
Und diese Frage ist mittlerweile beantwortet, sagt Michael Peters. Das Auktionshaus, dem er das Bild gegeben hat, hatte es beim Jawlensky-Institut prüfen lassen. Und das Urteil war klar. Zitat: Von einer näheren, kostspieligen Untersuchung wird abgeraten, weil eine Aufnahme in das Werksverzeichnis des Künstlers Alexei von Jawlensky äußerst unwahrscheinlich erscheint. Das Auktionshaus Dorotheum hat das Bild also wieder verpackt und an Michael Peters zurückgegeben.
Hier steht irgendwie drauf, 1 Euro.
Ja, die müssen es wohl irgendwie einwerten.
Hier steht es auch nochmal drauf. Gegen Vorlage Ihres Übernahmescheins dafür die Auktion nicht geeignet. Ein Bild, Öl auf Leinwand, Bild ist einer Dame, da kein Original. Also hier steht es ja nochmal sozusagen zum Mist.
Genau. Also das Dorotheum hat offenbar aus dem Schreiben des Archivs dann gefolgert, dass es kein Original ist. Also nicht, dass es noch irgendwie offen ist, sondern die haben es dann deswegen für die Auktion.
Ja, okay, verstehe.
Aus meiner Sicht ist es so, das Dorotheum verdient ja Geld mit den Versteigerungen. Die haben selbst ja schon viel Aufwand in die Sache investiert gehabt, den ich nicht bezahlt habe. Ich musste nur die kleine Gebühr für die Vorprüfung, das waren 200 oder 300 Euro oder 350, irgend sowas, für die Vorprüfung zahlen. Aber das ging ja ans Archiv.
Ja.
Wenn das Dorotheum dann die Sache abschreibt, obwohl sie ja doch durchaus Aufwand investiert haben, dann war das für mich so, das sind die Experten, die sehen da wirklich jetzt keine Chance mehr.
Damit ist für ihn jetzt endgültig klar, der Jawlensky ist nicht echt. Und auch wir haben mittlerweile mit mehreren Jawlensky-Expertinnen und Experten gesprochen. Sehr namhafte Leute, deren Kenntnis unbestritten ist. Sie alle wollen sich nicht wörtlich zitieren lassen, da sind Kunstsachverständige offenbar etwas eigen. Aber alle waren sich einig, dieses Bild ist sicher kein Original. Eine Expertin hat sogar laut lachen müssen, als wir ihr ein Foto des Gemäldes gezeigt haben. Das halten Leute für echt? Hat sie gefragt. Nie im Leben. Michael Peters ist nun in einer seltsamen Situation. Er will das Bild eigentlich loswerden, aber er weiß nicht wie. Wenn er das Bild verkauft, fürchtet er, dass seine Ex-Frau ihm wieder krumme Geschäfte vorwirft. Er hat genug Prozesse gegen Katharina Peters geführt. Eigentlich will er seine Ruhe haben und nicht mehr über die Mafia-Geschichte sprechen. Aber dann kommt er doch ein bisschen ins Plaudern.
Wie leben Sie denn sozusagen mit dieser Geschichte? Also ist das was, was Sie mit Ihrem Umfeld teilen? Ist das sozusagen eine Anekdote?
Es belastet mich nicht mehr. Also
okay.
Irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man dann vielleicht auch selber drüber ein bisschen lachen kann. Und das hat ja durchaus Unterhaltungscharakter. Insofern kann ich auch verstehen, dass Sie das interessiert und sie das publizieren möchten. Und wenn man das dann mit ein bisschen Abstand betrachtet, ich denke, dass man sich sehr schwer vorstellen kann, dass man in so etwas hineingerät, bis man es dann selbst mal erfahren hat. Also wenn mir das jemand damals, bevor das passiert ist, mal prophezeit hätte, hätte ich gesagt, nein, so etwas passiert mir nicht. Also man denkt, dass man in sowas nicht verwickelt werden kann oder hält es zumindest für äußerst unwahrscheinlich und es passiert dann eben doch.
Mhm.
Ich denke, wenn man erstmal in so einen Tunnel dann hineinkommt, dann ist es sehr schwer, da wieder rauszukommen. Entweder Ihnen gelingt es am Anfang des Tunnels zu erkennen, dass das vielleicht ein Irrweg ist, aber wenn Sie dann erstmal in diesem Tunnel drin sind, ist es, glaube ich, schwieriger. Nicht unmöglich, aber schwieriger. Mhm.
Wir sprechen dann doch länger über die ganze Erpressung und wie das alles passieren konnte. Und Michael Peters stellt noch einige Dinge klar. Er sagt, er war nie gewalttätig gegen Katharina Peters. Er habe sie nie geschlagen oder ihr gedroht. Das hat uns ja auch schon der Adoptivvater bestätigt. Und Michael Peters sagt, dass vielmehr Katharina Peters immer wieder ihn geschlagen habe. Einmal soll sie ihn sogar mit einem Messer verletzt haben. Trotzdem hat er sich jahrelang nicht getraut, zur Polizei zu gehen. Die Geschichte mit der bedrohlichen Mafia-Verwandtschaft habe ihm einfach zu viel Angst eingejagt.
Das ist sozusagen die Frage, die für mich heute, muss ich tatsächlich auch immer noch sagen, schwer zu glauben ist, dass Sie als Anwalt, promoviert, Partner von so einer großen Sozietät, einfach auf so eine Scharade reinfallen. Das ist schon immer noch, also ich kenne ja alle Akten, ich kenne den Modus operandi, ich weiß genau, also es steht ja alles drin, aber es ist trotzdem schwer zu verstehen.
Das kann ich wiederum verstehen. Wie gesagt, wenn man mir das vorher erzählt hätte, dass mir sowas passiert, hätte ich auch gesagt, nee, sowas passiert mir nicht. Mhm. Ich denke, was man nicht unterschätzen soll, ist die Glaubwürdigkeit, die Herr Dr. ausgestrahlt hat.
Katharina Peters Adoptivvater Johannes Reichelt sagt ja heute selbst, dass diese Erpressung ohne ihn niemals funktioniert hätte. Weil er dieser irren Geschichte eine Art seriösen Anschein verliehen hat. Reichelt war eben ein bekannter Jurist aus einer sehr angesehenen Familie. Auch Michael Peters kannte die Bücher von Professor Reichelt, dem Vater von Johannes Reichelt.
Genau, und ich konnte mir nicht vorstellen, also ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass jemand mit diesem familiären und beruflichen Hintergrund kriminell sein könnte. Mhm. Also das hat sicherlich, ich habe natürlich auch dann darüber nachgedacht, warum ich dann eigentlich auf diese Sache reingefallen bin. Und ich denke, dass Dr. ein ganz wesentlicher Faktor war, weil er eben mit dem familiären Hintergrund, mit dem beruflichen Hintergrund für mich das Ganze sehr, sehr glaubhaft gemacht hat. Mhm.
Auch wir haben in dieser Recherche immer wieder darüber nachgedacht, wie wir dieser Frau so lange folgen konnten. Und auch wir haben uns am Anfang darauf verlassen, dass Katharina Peters ja einen glaubwürdigen Partner an ihrer Seite hatte, den Anwalt Werner Hagen. Da haben wir wohl ähnlich gedacht wie Michael Peters. Wenn diese Frau so jemanden überzeugt hat, dann wird an ihrer Geschichte schon etwas dran sein. Michael Peters erzählt auch davon, wie er kurz nach seiner Flucht zur Polizei nach Ungarn gefahren ist, um sich die Kunst aus dem Haus zu holen. Das war ja auch so ein Punkt, den Katharina Peters immer wieder betont hat. Wie kann dieser Mann, der sich angeblich so vor der Mafia fürchtet, den ganzen Besitz der angeblichen Mafia-Prinzessin einfach mitnehmen? Michael Peters seufzt, er hat das alles schon so oft erklärt, sagt er. Aber er erklärt es auch nochmal.
Wenn Sie aus dem unmittelbaren Einflussbereich einige Zeit raus sind, dann gewinnen Sie etwas mehr Abstand. Das war dann schon 2 Wochen später nicht mehr ganz so stark der Fall. Mhm. Da habe ich dann schon abgewogen zwischen dem, was wahrscheinlich ist und dem, was nicht so wahrscheinlich ist. Mhm. Jetzt an Risiken. Mhm.
Also Sie haben...
Es ist ja immer gefährlich, jetzt mit Vergleichen aus der Geschichte zu kommen, insbesondere wenn es um Cäsar oder Napoleon oder ähnliche Größen geht. Aber wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, wenn man zum Beispiel jetzt Cäsar nimmt, der hat den Rubikon überschritten und warum konnte er noch bis nach Rom marschieren? Weil keiner damit rechnete, dass er diesen Mut haben würde, dass er das wagen würde.
Mhm. Und das haben Sie sich sozusagen etwas zunutze gemacht.
Wie gesagt, es ist immer etwas gefährlich, solche Beispiele zu zitieren, weil dann jeder denkt, man sei jetzt größenwahnsinnig oder so, aber ich habe mir das tatsächlich damals, ich habe mich immer für Geschichte interessiert, ich habe mir das damals tatsächlich genau dieses Beispiel überlegt. Ich habe gesagt, rechnen die jetzt damit oder rechnen die nicht damit? Und dann ist mir das damals so durch den Kopf geschossen mit diesem Beispiel und ich habe mir gedacht, du warst jetzt lange genug zu vorsichtig, jetzt riskierst du.
können wir endlich los.
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Wir packen den Jawlensky, der ja gar kein Jawlensky ist, wieder ein.
Dann legen wir es mal hier drauf. Genau. Ich glaube, ja, so rum wahrscheinlich, oder? Obwohl, nee, ich würde es, glaube ich, andersrum drauflegen. Also sozusagen so der Länge nach. Ich glaube, dann lässt sich es wahrscheinlich besser verpacken.
Also ich denke, es war so.
Ja, okay.
So ungefähr. Also es muss ja jetzt auch, es muss ja jetzt nicht als Übersee.
Nee, das stimmt. Packen. Aber es ist zumindest.
Es geht einfach nur um dumme Zufälle.
Halten wir das vielleicht mal hier. Alles klar. Dann bringe ich sie noch zum Aufzug, dann räume ich hier noch ein bisschen die Sachen auch noch weg, mache dann den Konferenzraum wieder zu und dann habe ich es auch für heute. Vielen Dank und wir bleiben dann jetzt einfach in Kontakt. Danke, auf Wiedersehen.
Was vor über einem Jahr mit einem Hilferuf per Mail begonnen hat, der mich neugierig gemacht hat, endet jetzt also hier. Ich packe einen gefälschten Jawlensky in Folie. Und die Erkenntnis nach all der Zeit ist, Katharina Peters ist nach allem, was wir wissen, genau die Erpresserin und Betrügerin, die auch das Gericht in ihr gesehen hat. Und das Verrückte ist ja, immer mal wieder kommt uns trotzdem der Gedanke, dass hier alles auch irgendwie ganz anders sein könnte. Wir wissen, wie erdrückend die Beweise gegen Katharina Peters sind. Und uns ist klar, dass eine Wiederaufnahme ihres Falls praktisch ausgeschlossen ist. Aber es erscheint uns einfach unglaublich, dass sich diese Frau trotzdem an uns wendet, als angebliches Opfer eines Justizirrtums. Und uns auch vollen Einblick in ihr Leben gegeben hat, alle möglichen Ärzte und Banken von der Schweigepflicht entbindet. Und dabei offenbar genau die Akten heraussucht, die auf den ersten Blick ihre Unschuld beweisen könnten. Also wenn man die Akten aus dem Zusammenhang reißt, so wie sie es ja ganz offensichtlich gemacht hat. Aber als wir dann mit den Leuten reden, erzählen sie uns genau das Gegenteil von dem, was Katharina Peters uns erzählt hat. Zum Beispiel diese Tierärztin, mit der wir ganz am Anfang unserer Recherche geredet haben. Die hatte ja am Anfang noch gesagt, das Geld der Oma gab es. Sie hat das am Telefon alles mitgehört. Das hat sie ja sogar in einer eidesstattlichen Versicherung geschrieben. Aber Katharina Peters Adoptivvater hat uns ja mittlerweile gesagt, dass diese Versicherung Quatsch ist. Also rufen wir nochmal bei der Tierärztin an. Und jetzt sagt sie, nein, sie hat die Stimme der Oma nie gehört. Das hat sie damals einfach nur so behauptet, weil sie Katharina einfach geglaubt hat und sie schützen wollte. Das ist ja alles lange her. Aber als dann plötzlich wir Journalisten von der Süddeutschen bei ihr angerufen haben, da hat sie erst recht gedacht. An der Sache muss etwas dran sein. Also wenn da jetzt sogar die Presse schon recherchiert. Darum ist sie bei ihrer Aussage geblieben. Patrick und ich sind also, ohne es zu wollen, längst auch schon Teil der Geschichte von Katharina Peters. Allein die Tatsache, dass wir in ihrem Fall recherchiert haben, hat andere Leute dazu gebracht, ihr zu glauben. Und vielleicht erzählt Katharina Peters ja bis heute, dass diese Journalisten von der SZ ihr helfen. Und bald schon eine große Sache aufdecken werden. Und vielleicht findet sie jemanden, der unseren Artikel nicht gelesen hat und diese Audiodoku nicht gehört hat und ihr glaubt. Es gibt noch eine Frau in dieser Geschichte, die wir bisher nicht erreicht hatten. Die Frauenärztin von Katharina Peters. Also die Frau, die damals festgestellt hat, dass Katharina Peters schwanger war, aber das Kind verloren hat. Diese Szene hatte uns Katharina Peters ja genau beschrieben, wie sie auf der Liege lag mit starken Schmerzen, nachdem ihre Mutter ihr in den Bauch getreten hatte. Und plötzlich waren die Herztöne des Kindes weg. dieses tragische Erlebnis war ja eine Art Auslöser für Katharina Peters Haltlosigkeit und ein Schritt hin zu dieser ganzen Misere mit ihrem Adoptivvater. Katharina Peters hat uns ja eine Schweigepflichtsentbindung für diese Ärztin gegeben, denn sie könne uns diese Geschichte bestätigen. Wir haben die Ärztin lange nicht ans Telefon bekommen, aber als wir sie endlich sprechen können, sagt sie, erinnern kann sie sich an diese Patientin noch sehr gut. Sie schaut sicherheitshalber auch nochmal in der Patientenakte nach. Und dort steht, Katharina Peters kam damals sehr aufgewühlt in ihre Praxis. Aber eins war sie damals sicher nicht. Schwanger. Wir schreiben Katharina Peters eine Mail, in der wir sie damit konfrontieren, dass auch diese Säule ihre Geschichte nicht mehr trägt. Dass sie hier offenbar nicht die Wahrheit sagt. Wir schreiben ihr auch, dass wir es nicht verurteilen wollen, wenn ihre Erinnerung trügt. Aber wir wollen die Wahrheit wissen. Sie antwortet:
Sehr geehrter, lieber Herr Dr. Krause, die Schwangerschaft wurde von mehreren Ärzten bestätigt. Das ergaben auch die Ermittlungen, wie Sie in den Akten lesen konnten. Für mich ist dieses Thema damit privat. Entscheidend werden andere Dinge sein. Alles andere möchte ich dahingestellt lassen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Bitte grüßen Sie Herrn Bauer herzlich, mit freundlichen Grüßen, Katharina Peters.
Es ist die letzte Nachricht, die wir von ihr bekommen. Ein paar Wochen später schreibt uns ihr Ex-Mann Michael Peters eine Mail. Er hat erfahren, dass Johannes Reichelt, der Adoptivvater, gestorben ist. An Herzversagen, friedlich eingeschlafen in seinem Bett, sagt uns sein Anwalt. Wir bekommen sogar eine Kopie seiner Sterbeurkunde. Gestorben ist er Mitte September 2020, etwa 3 Monate, nachdem wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Eine Todesanzeige finden wir nicht. Die einzige öffentliche Verlautbarung über den Tod des ehemaligen Ministerialrats steht auf der Website seines ehemaligen Schachclubs. Michael Peters schreibt uns, er wolle keine Ansprüche gegen Reichels Erben erheben. Mit dessen Tod seien jetzt sämtliche Verfahren abgeschlossen.
Die Ereignisse haben sich ja dann irgendwie plötzlich doch wieder überschlagen. Also ich weiß noch, wie wir vom Tod des Adoptivvaters erfahren haben. Ich glaube, du hast eine Mail bekommen. Da saßen wir gerade so in einem Café um die Ecke von der Staatsanwaltschaft, wo wir einen Termin hatten, um mit einer Vertreterin von der Staatsanwaltschaft und mit dem Kommissar, der vor 10 Jahren quasi diese ganzen Ermittlungen gemacht hatte zu der Mafia-Erpressung, der sich quasi auf den Weg gemacht hatte damals, den wir jetzt wieder gegangen sind. Da waren wir davor gewesen und dann plötzlich die Nachricht, okay, der Herr Reichelt ist verstorben.
Und dann haben wir erstmal natürlich gleich gedacht, okay, ist das auch wieder irgendeine komische Sache in dieser Geschichte, die vielleicht gar nicht stimmt, und haben deswegen eben, ja, wollten wir da auch Originaldokumente dann sehen und haben auch mit seinem Anwalt nochmal gesprochen und ja, also das stimmt wohl offenbar wirklich, er ist tot, ja.
Das war natürlich dann ein dramatischer Schlusspunkt in der Zeit, wo wir eh quasi eigentlich unter alles einen Haken gemacht hatten gerade, ne? Also dieses Gespräch bei der Staatsanwaltschaft war auch schon ein bemerkenswertes, weil die uns schon deutlich gesagt haben, normalerweise würden sie mit der Presse nicht reden. Also es gab ein Urteil, das ist rechtskräftig, eine Frau hat ihre Strafe abgesessen, jetzt würde man ihr gerne ein straffreies Leben ermöglichen. Resozialisierung ist das Stichwort.
Aber deswegen, weil diese Frau sich so beharrlich gegen ihre eigene Resozialisierung zu wehren scheint oder sich da selbst so sehr im Weg steht, das waren so die Worte der Staatsanwältin, wollen Sie jetzt mit uns auch noch mal ein bisschen Klarheit schaffen, dass eben diese Ermittlungen damals schon sehr akribisch waren und die Frau, wie sie uns erzählt hat, und der Adoptivvater auch damals noch, auch die Staatsanwaltschaft und den ermittelnden Polizeibeamten, mit dem wir ja auch gesprochen haben, auch total mit Mails bombardiert hat.
Ja, ja. Man wusste gleich, um wen es geht, und man zeigte uns gleich die Stapel von Akten, die sich da angesammelt hatten.
Und auch der Polizist hatte 10 Jahre, nachdem es passiert ist, doch erstaunlich alles eigentlich präsent. Er hat gesagt, er musste noch mal kurz in die Akten gucken, aber er wusste noch sehr, sehr, sehr viel über diesen Fall.
Und trotzdem war es natürlich ein tolles Aufeinandertreffen. Wir, die Reporter, die diesen Fall ja wirklich auch von vorne bis hinten beleuchtet haben und alles daran ja sehr spannend fanden und finden. Und dieser Mann, der jeden Tag sehr viele Betrugsfälle vor sich hat, der denkbar nüchtern drauf geschaut hat. Also wir haben dann immer versucht, ihn zu fragen, ja, was für Details haben ihn dann damals am meisten bewegt und beschäftigt. Und er hat in so einer sehr bayerischen, nüchternen Art gesagt, ja, mei, das ist ein Fall von Love Scamming. Aber ein besonderer Fall hat er dann schon zugegeben. Ja, Love Scamming heißt ja quasi Betrug mit vermeintlicher Liebe im Internet. Und er meinte, das Besondere an dem Fall damals, in frühen Internetzeiten ja eigentlich, war, dass die Leute sich tatsächlich alle getroffen und gekannt haben und zusammen wohnten.
Jahrelang zusammen gewohnt haben.
Normalerweise sieht man die Betrüger nicht als Betrogene. In dem Fall lebten die unter einem Dach. Das war natürlich schon das Bemerkenswerte.
Und dieses Haus übrigens auch, in dem die gewohnt haben, ich bin dann tatsächlich da nochmal mit dem Fahrrad vorbeigefahren, diese fürstliche Altbauwohnung in Schwabing, und habe dann beim Vorbeifahren auch mal angehalten und mir schon gedacht, was hinter diesen Fenstern alles passiert ist. In dieser
Wahnsinn.
Völlig toxischen WG, dieses Adoptivvaters, des Ehemanns und ihr, die alle in irgendeiner Art von Lügengebäude leben, das war schon wirklich verrückt, ja.
Aber so haben wir quasi eigentlich diesen Spätsommer in Corona-Zeiten damit verbracht, so die letzten Spuren, denen wir noch nicht nachgegangen waren, aufzusuchen. Wir sind ja auch wegen des Jawlensky, hatten wir wirklich nochmal mit allen möglichen Expertinnen gesprochen. Ich weiß noch, wie ich bei einer wirklich renommierten Jawlensky-Kunstexpertin hier in München in einem großen Museum im Büro war. Und dann führte sie mich in so einen Nebenraum, wo ordnerweise Korrespondenzen mit Leuten verwahrt waren, die behaupten, sie hätten jetzt ganz zufälligerweise auf ihrem Dachboden einen echten Jawlensky gefunden. Also auch in dieser Jawlensky-Sache hatten wir wirklich nur mit allen gesprochen, die irgendwie dazu was einschätzen können und dürfen.
Und irgendwann hatten wir dann dieses schöne Gefühl, eigentlich diese Geschichte jetzt mal auch abgeschlossen zu haben.
Musste ja auch langsam.
Ja. Allerdings.
Es reichte.
Ja, es musste raus aus unseren Köpfen einfach, diese
ganze
Sache.
Wir waren wirklich
so
gefangen in dieser Welt. Und dann hatten wir auch in diesen Wochen nochmal das letzte Treffen mit dem Werner Hagen, also dem Anwalt von Katharina Peters, auch in München, weil da hatte er einen Prozess in einer ganz anderen Sache.
Wo es aber wieder um die bayerische Justiz ging, wo irgendein Dealer seiner Meinung nach zu so einem irgendwie Großkriminellen aufgebauscht werden sollte. Das ist ja so ein bisschen ein Lebensthema von Werner Hagen, die Verfehlungen der bayerischen Justiz. Und auch darum ging es, und wir haben uns dann mit ihm in einer Trattoria in der Nähe des Amtsgerichts getroffen.
Ausgerechnet Trattoria.
Ja, ausgerechneter Trattoria, stimmt. Haben da nochmal mit ihm geredet über diesen ganzen Fall und auch über den Abschluss, haben ihm da eben erzählt, dass wir jetzt sicher sagen können, dass dieser Jawlensky nicht echt ist, zum Beispiel.
Und da gab es so einen Moment, den werde ich einfach nie vergessen, als er dann so sagte, ja, natürlich, klar, also es wäre ja auch sehr unwahrscheinlich gewesen und Mensch, das wäre schon was gewesen, wenn das ein echtes Bild wäre, aber eigentlich hätte man ja auch gar nicht dran glauben können. Und dann hat er so nachgedacht und sagte, aber ich weiß, was sie jetzt sagen würde.
Und er meinte damit
Katharina Peters damit, sie würde sagen, wir können ja gar nicht sicher sein, dass das Bild, was ihr Ex-Mann uns gezeigt hat und was der hat einschätzen lassen, wirklich jenes sei, was sie damals gekauft habe auf eBay. Und das war so der Moment, das habe ich ihm dann auch gesagt, dem Herrn Hagen, wo ich endgültig dachte, so, wir hören allesamt noch viel zu laut die Stimme dieser gar nicht mehr präsenten Frau, die längst weitergezogen ist in unserem Kopf. Was interessiert es mich jetzt eigentlich, was diese Frau jetzt sagen würde? Das ist auch nicht meine Aufgabe, das mir durchspielen zu lassen im Kopf, sondern wir wissen ja, was wir sagen können. Und trotzdem hat dieser wirklich irgendwie sehr gute und gewissenhafte Anwalt sofort diesen Reflex gehabt, was würde sie jetzt sagen?
Also man kriegt die Frau sehr schwer aus dem Kopf.
Es ist wirklich schwer, sie aus dem Kopf zu kriegen und ihre Stimme nicht mehr zu hören. Und klar, und Werner Hagen war für uns ja einfach von Anfang an auch dieser wichtige Leumund, den sie dabei hatte. Also ein Anwalt, ohne dafür bezahlt zu werden, der schon einige Schlachten geschlagen hat vor Gericht, macht sich mit ihr auf diesen Weg und in diesen Kampf, weil er davon überzeugt ist, dass da einiges Unrecht geschehen ist und einiges schiefgelaufen ist. Ohne den wären wir wahrscheinlich auch nicht so interessiert gewesen und hätten so viele Zweifel, die wir schon hatten, vielleicht nochmal überdacht. Und er wiederum, ich weiß nicht, war für uns etwas, was wir dann, glaube ich, das war dann so mein Gefühl, auch für andere wiederum waren. Also ein kleines Beispiel, die Tierärztin, die dachte, ja Mensch, ihre alten Zweifel und ihre alten Sorgen sind vielleicht doch berechtigt, jetzt wenn sogar zwei Journalisten an diesem Fall nochmal recherchieren, dann wird doch damals wirklich irgendwas schiefgelaufen sein.
Und genauso war es ja auch, dass diese ganze Mafia-Geschichte nur damit plausibel wurde, dass sie eben ihren Adoptivvater an ihrer Seite hatte. Ohne den, sagt ja auch ihr Ex-Mann Michael Peters, hätte er diese ganze Scharade ja auch nicht geglaubt.
Und ohne Michael Peters, den sie dann irgendwie dabei hatte, wären viele andere Menschen vielleicht nicht so überzeugt gewesen, dass da was dran sei an diesen Prinzessin-Geschichten. Also wir kamen irgendwann so im Arbeitsprozess auf den Titel Wingman vorgehen. Also
die sogenannte Wingman-Theory, so haben wir sie genannt. Ja.
Genannte. Wingman sagt man ja quasi eigentlich so kommt aus, glaube ich, aus der Militärsprache, aber man sagt heutzutage dazu, ja, wenn man sich einen Kumpel zum Beispiel mitnimmt, um in einer Bar Frauen kennenzulernen. Jemand, der einen gut aussehen lässt, der eigentlich nur dafür da ist, irgendwie mich scheinen zu lassen und strahlen zu lassen. Und genau so hat sie ja eigentlich vieles geschafft und so ist sie ja vorgegangen, dass sie immer einen Wingman dabei hatte. Und es waren ja eigentlich auch immer Männer, ja, die quasi nur dafür da waren, ihre verrückten Geschichten plausibler zu machen. Und ich glaube, und das dünkte uns dann irgendwann, wir waren irgendwann auch Teil ihrer Geschichte. Wir waren auch dafür da, um zu sagen, aber sehen Sie, sogar seit einem Jahr recherchiert Dr. Krause und Herr Bauer, die recherchieren ja daran, weil die auch glauben, dass da Unrecht geschehen ist. Und so streckt sich es natürlich immer weiter und immer weiter. Und in diesen Wochen dieses Abschlusses, in denen wir versucht haben, diese Geschichte loszuwerden, also uns sie wirklich uns aus dem Kopf zu schreiben und aufzunehmen, haben wir ja wirklich auch oft nochmal reflektiert, können wir sie überhaupt machen, diese Geschichte? Dürfen wir über diese Frau berichten? Müssen wir sie vielleicht sogar mehr vor sich schützen, weil sie ja irgendwie offenbar ein starkes Problem hat? Ja? Kann man ja nicht dran vorbeireden. Und nicht nur aber fanden wir dann, dass sie ja auch schon eingeschätzt wurde, damals zu Prozesszeiten, dass sie schuldfähig war. Und
es gibt ein langes psychiatrisches Gutachten über sie, was zum Teil zu einem ähnlichen Schluss übrigens kommt, wie dieser Professor Nedopil, genau, mit dem wir gesprochen haben, mit dieser histrionischen Persönlichkeitsstörung. Aber in diesem psychiatrischen Gutachten damals, im Auftrag des Gerichts, ihrem Prozess, kam eben zu dem Ergebnis, die Frau weiß eigentlich schon, was sie da tut.
Und nicht nur das, sondern uns kam ja irgendwann auch einfach dadurch, dass sie ja schon wieder den neuen Anwalt genommen hatte und eher auch schon wieder hinter sich gelassen hatte, weil wir ihr nicht das gegeben haben, was sie wollte, machte sie einfach weiter. Und da kam uns ja schon der dringende Gedanke, dann sollte man vielleicht natürlich bei Wahrung aller Persönlichkeitsrechte und ohne ihr eine straffreie Zukunft zu verbauen, indem wir jetzt etwa ihren Namen nennen würden, sollte man ihr doch trotzdem mal sozusagen das Handwerk legen. Also verhindern, dass noch mehr Menschen auf diese Frau reinfallen, nicht nur Geld verlieren, sondern auch viele Jahre ihres Lebens und viele, viele Nerven.
Weil wir im Moment ja noch gar nicht wissen können, vielleicht macht sie ja gerade genau weiter. Also es sieht ja so aus, als wäre ihr neuer Anwalt immer noch Feuer und Flamme, ihre Geschichte weiter voranzutreiben. Und wer weiß, was die Frau anderen Leuten noch erzählt?
Wer weiß auch, was sie über uns erzählt. Also sicherlich sind wir natürlich in ihrer Welt mittlerweile auch die Bösen.
Klar, stecken alle unter einer Decke mit irgendeiner Justiz in Bayern oder wie auch immer. Ja.
Zwei Journalisten, die irgendwie am Anfang einen vertrauenswürdigen Eindruck machten und von denen man hätte denken können, dass sie sauber arbeiten, die sich dann aber auch haben einspannen lassen von einem korrupten Netzwerk. Also ich möchte mir wirklich gar nicht ausmalen, was die so über mich und dich erzählt. Ich arbeite zwar als Journalist und verdiene mein Geld damit, Texte zu schreiben, aber wenn ich eins richtig hasse, dann ist es, Texte zu schreiben. Ich bin viel lieber unterwegs auf Recherche und drücke mich eigentlich so lange wie möglich vor diesem Moment, wo ich dann alleine bin mit dem, was ich recherchiert habe oder zu zweit in dem Fall, wenn ich mit dir arbeite. Aber der Schreibprozess ist wirklich der quälendste bei so einer Geschichte. In dem Fall war es so ein bisschen anders, muss ich sagen, weil die Recherche natürlich sich so zog und so anstrengend und auch irgendwie persönlich fast schon war, dass ich froh war, als wir wirklich den Schlussstrich gezogen haben, gesagt haben, wir können jetzt nicht mehr rausfinden aktuell als das, was wir schon gefunden haben. Es muss jetzt einfach in einen Text und dann in eine Audiodoku fließen. Jetzt müssen wir uns einfach einschließen und schreiben.
Ja, und dann haben wir uns nächtelang im SZ-Konferenzraum, übrigens dem Raum, in dem wir auch ganz viele der Protagonisten getroffen haben, hier verbarrikadiert und den Text uns quasi von der Seele geschrieben. Und mit jeder Zeile, die wir dann in die Laptops getippt hatten, war ein kleines Stück dieser Geschichte vielleicht aus unserem Kopf auch irgendwann mal raus. Und irgendwann konnten wir diese Aktenordner, die wir hatten und diese ganzen PDF-Dateien, die wir auf unseren Rechnern sortiert hatten, irgendwann auch mal abschließen. Und an dieses Gefühl, irgendwann mit dieser Geschichte fertig zu sein, erinnere ich mich noch sehr gut. Das hat sich sehr, sehr befreiend angefühlt, sich nicht mehr mit den Details und diesen ganzen Sachen dieses Falls so auseinandersetzen zu müssen und sich einfach wieder neuen Dingen zuwenden zu können.
Jeder Satz war wirklich eine Befreiung und trotzdem natürlich die große Herausforderung, wie soll man dieses ganze Schlamassel eigentlich Leuten, die damit überhaupt noch nichts zu tun hatten, näher bringen. Deswegen waren es einige Nächte, die wir versucht haben, aus diesem Bergwerk kleine schöne Steine rauszukloppen.
Im Oktober 2020 erscheint im SZ-Magazin unsere Geschichte über Katharina Peters. Sie heißt Der große Bluff, umfasst 26 Seiten und ist damit eine der längsten Geschichten, die je im Magazin erschienen sind. Und wir warten ab. Wir sind immer noch ganz angespannt. Wird Katharina Peters sich melden? Wie wird sie auf die Geschichte reagieren?
So.
Als dann einige Wochen später das Telefon klingelt, ist nicht Katharina Peters am anderen Ende, sondern eine ältere Dame. Sie sagt, dass sie Katharina Peters kennt und erkannt hat im Artikel, obwohl wir den Namen geändert haben. Sie hat sie erkannt, weil sie die Vorgehensweise der Frau wiedererkannt hat, weil auch sie ein Opfer von Katharina Peters wurde.
Schönen guten Tag, Patrick Bauer hier vom SZ-Magazin. Grüße Sie.
Hallo, Herr Bauer.
Wir hatten ja gestern gesprochen. Ich wollte Sie kurz nochmal anrufen, weil ich gerade, und das ist ja selten geworden in diesen Zeiten, mit dem Kollegen Krause zusammen in der Redaktion bin. Der sitzt jetzt neben mir und ich habe Sie auf Lautsprecher gestellt.
Hallo, guten Tag. Wir sind jetzt gemeinsam hier.
Ja, ich kenne ja Ihren Namen aus diesem Magazin.
Die Dame erzählt uns, dass sie Katharina Peters kennengelernt hat, als die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Sie hat der Dame erzählt, dass sie ganz allein sei und unschuldig in Haft saß und mit dieser älteren Dame dann eine Art Ersatzmutter gefunden habe. Die Dame hat Katharina Peters auch Geld gegeben und Geschenke gemacht. Und Katharina Peters hat ihr fast täglich Briefe geschrieben, in denen sie die Dame Mama nennt.
Über und dann fahren Sie in meinen Hof rein. Ich mache Ihnen das Tor auf.
Alles klar.
Super. Wir freuen uns. Bis dann. Wiederhören.
Danke. Wiederhören.
Wir fahren Sie besuchen. Sie lebt in einer Kleinstadt in der Nähe von München.
Müssen wir jetzt hier raus eigentlich?
Das wollte ich jetzt mal selber schauen.
Für 12 Kilometer weiter geradeaus.
Und das ist natürlich in einer gewissen Weise schön für uns zu sehen, dass der Artikel trotz aller Anonymisierung und aller Verfremdung bei den Leuten dann doch zu einer Wiedererkennung führt, die auch Opfer von dieser Frau geworden sind. Das heißt, vielleicht kann man damit jetzt größeres Leid verhindern, ja, dass die, wer weiß ja, was die Frau gerade noch so alles abzieht, die Katharina Peters, von welchen Leuten sie noch Geld bekommt, um sich da als mögliches Justizopfer zu inszenieren. Also wir sind jetzt mal sehr gespannt, was die Frau uns erzählt. Wir sitzen jetzt, wie gesagt, gerade im Auto, fahren zu ihr hin und ja, hoffen, dass wir da noch ein paar neue Dinge lernen, vor allem darüber, wie es jetzt mit dieser Frau bisher noch weitergeht.
Und spannend für mich war auch, als ich mit ihr gesprochen habe und das Gespräch dauerte wirklich so 1,5 Stunden insgesamt, um zu merken, dass die Frau immer mal wieder so stutzte und sagte, ja, das verstehen Sie jetzt vielleicht gar nicht, dass ich damals so gutgläubig war und sogar ihre leiblichen Kinder hätten sie auch gewarnt gehabt und gesagt, Mama, die Frau, die sich da Mama nennt, die ist irgendwie nicht ganz sauber. Und trotzdem habe sie nicht davon ablassen können und selbst als sie schon ziemlich klare Indizien hatte, dass die Frau Quatsch erzählt, wollte sie es eigentlich erstmal nicht wahrhaben, hat sie gesagt und versuchte sich dafür mal zu rechtfertigen und ich habe ihr dann irgendwann gesagt, naja, also ehrlich gesagt, habe ich auf diesem Weg der Recherche so viele Menschen kennengelernt, die so stark daran glaubten, was diese Frau erzählte und wir ja inklusive glaubten auch an vieles, was die Frau uns erzählt hat oder gingen dem erstmal nach, dass ich da volles Verständnis für habe, aber es ist wie so ein unsichtbares Band zwischen den Menschen, die mit dieser Frau schon zu tun hatten. Und für Außenstehende ist es, glaube ich, schwer nachzuvollziehen, warum und wie das alles möglich ist. Aber wenn man einmal mit der Katharina Peters zu tun hatte, dann weiß man ganz genau, was da passiert ist oder kann sich es ungefähr vorstellen.
Eine unendliche Geschichte.
Das ist wirklich eine unendliche Geschichte, ein Phantom, was zwischen Bayern und NRW reihenweise die Leute beschäftigt, verarmen lässt oder in den Wahnsinn treibt. Also.
Ja.
Die Dame will hier nicht mit ihrem echten Namen vorkommen. Darum nennen wir sie hier Ingrid Imhoff. Sie ist über 80, aber noch fit. Sie lebt alleine in einem schönen Haus mit Garten. Das Thema Katharina Peters ist für Ingrid Imhoff und ihre Familie ein rotes Tuch. Die Kinder von Frau Imhoff, die längst erwachsen sind, haben immer gesagt, was willst du denn mit der? Die will dir doch nichts Gutes. Aber Ingrid Imhoff hatte eben Mitleid. Sie sagt, sie wollte sich um diese verlorene Seele kümmern. Wir wollen wissen, was Katharina Peters ihr damals erzählt hat.
So, ich dachte, Sie beide sitzen da.
Toll, ja, ich sehr gerne, dann hole ich meine so Tasche nach vorne.
Wunderbar.
Es ist ja alles sehr
merkwürdig. Da liegt schon unser Herz.
Ja, da liegt schon der Artikel, ja.
Es ist eine merkwürdige Welt, aber es ist so.
Es ist wirklich eine merkwürdige
Darf
Geschichte.
Darf ich Ihnen Wasser einschenken?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Ich habe gerade erst gefrühstückt. Ich frühstücke immer spät. Das ist alles für Sie hier.
Oh, danke schön.
Ingrid Imhoff beginnt zu erzählen, wie sie damals Katharina Peters kennengelernt hatte. Es war über eine Freundin in München, die irgendwie auf diese hilfsbedürftige junge Frau gestoßen war. und Katharina Peters dann dem Freundeskreis von Ingrid Imhoff vorgestellt hat.
Wir haben sie kennengelernt 2017 im März, weil das bei einem Konzert meiner Enkelkinder war in München, im Anthroposophischen Zentrum. Und meine Freundin, die hat immer solche Menschen unter ihren Fittichen, die hatte diese Katharina neben sich, eine blasse, junge, schüchterne Frau, und hat sie mir noch vorgestellt. Und dann habe ich sie nochmal durch die Freundin gesehen und dann so langsam habe ich sie dann übernommen, weil sie mich auch treffen wollte. Und da habe ich gesagt, ja, dann komme ich extra nach München, dann gehen wir mal Kaffee trinken und so.
Aus dem Kaffeetrinken entwickelte sich eine Art Freundschaft zwischen der älteren Dame und Katharina Peters, die aber sehr schnell sehr, sehr fordernd wird. Peters schreibt ihr fast täglich Briefe. Zu diesem Zeitpunkt beginnt sie auch, Ingrid Imhoff Mama zu nennen. Ihre eigene Mutter habe sie verstoßen, sagt Katharina Peters. Sie sei allein auf dieser Welt, ohne Geld, ohne Hoffnung. Die Geschichte, die Katharina Peters Frau Imhoff erzählt, ist fast dieselbe wie die Geschichte, die sie uns erzählt hat. Also der reiche italienische Opa, das Erbe, die Adoption, die schlimme Ehe und dann die Verschwörung der beiden Juristen gegen sie. Doch es gibt auch ein paar Abweichungen. Katharina Peters sagt zu Ingrid Imhoff, sie wäre damals nur in Untersuchungshaft gewesen, nicht im richtigen Gefängnis. Sie erzählt auch, dass sie bei der Beerdigung ihres italienischen Großvaters dabei war. Uns hatte sie ja erzählt, dass sie nicht mal den Namen ihres reichen Opas kennt. Und sie lügt bei ihrem Alter. Ingrid Imhoff erzählt sie, dass sie erst 27 Jahre alt ist. Dabei ist sie damals schon 37. Was auch ähnlich ist, ist der Eifer, mit dem Katharina Peters in dieser Beziehung auftritt. Sie telefonieren stundenlang, jeden Tag. Und Katharina Peters bombardiert die ältere Frau mit Briefen. Ingrid Imhoff holt einen Karton mit diesen Briefen von Katharina Peters hervor. Die hatte sie im Schuppen aufbewahrt, sie wusste nicht so recht, wohin damit. Wir lesen in den Briefen. Darin nennt Katharina Peters die ältere Dame meine Elfenmama und sich selbst ihr Elfenkind.
Da, wenn Sie meine Korrespondenz dann sehen, da steht plötzlich dein Elfenkind. Habe ich mir damals nichts dabei gedacht, weil ich ihr von Island erzählte. Mein Bruder hat eine Isländerin geheiratet und ich habe da also die isländischen Verwandten und ich selber kann mich auch in diese Welt einleben. Mhm. Und das hatte ich ihr erzählt. Und dann sagte sie, ja, und ich liebe auch Elfen so. Und dann hat sie mir gleich irgend so eine rosarote Elfe geschickt. Meine Beilagen habe ich zum Teil auch noch. Es war immer in den Briefkuverts irgendwelche kuriosen Beilagen. Und dann hieß es, jetzt ist mir das erst aufgegangen. Sie hat das sofort aufgegriffen, dann war sie eine Zeit lang. Aber es hat sich dann wieder geändert. Dein Elfenkind, dein kleines Elfenkind, dein kleines, großes Elfenkind, liebe Elfenmama. Und so ging es immer weiter. Und da war das plötzlich vorbei, dann kam die nächste Phase. Also das ist so...
Aber das ist genau ihre Taktik. Sie merkt sich was man vor einer Woche gesagt hat.
Sie ist ja hochintelligent. Ja.
Katharina Peters wird damals schnell zu einem Fixpunkt im Leben der älteren Dame.
Zeige ich Ihnen jetzt. Ich war ja so involviert, dass ich nicht mehr ansprechbar war. Alle haben mich gewarnt, meine Familie, meine Freunde. Dann wurde mir auch gesagt, ja, ich soll mit niemandem drüber sprechen. So ungefähr, du bist die Einzige, die das jetzt alles erfährt. Also ich fühlte mich dann auch noch privilegiert.
Ja, das ist ihre Taktik, ja, das hat sie das immer gemacht.
Jetzt nach ihrem Artikel ist mir alles klar.
Katharina Peters lullt Ingrid Imhoff so mit ihrer Lebensgeschichte ein, dass die Dame anfängt, ihr Geld zu geben und kleine Geschenke zu machen. Katharina Peters macht das sehr geschickt. Sie fordert nie direkt Geld, sondern sagt nur, was ihr alles fehlt, was sie sich nicht leisten kann. Und bringt so Ingrid Imhoff dazu, ihr immer wieder etwas zuzustecken.
Wie viel Geld haben Sie der Frau eigentlich gegeben?
Also im Lauf der Zeit waren das, wenn ich so grob überschlage, die ganzen Porto und Pakete und dann habe ich mal was dazu gekauft. Und dann habe ich zum Schluss ihr Handy bezahlt. Ach, das war die letzten 4 Monate. Oben hat sie gesagt, ich habe jetzt eine eigene Nummer, ich kann dir meine Telefonnummer geben, aber... Oder ich brauche ein Handy, aber ich kann das ja nicht bezahlen. Ich kann ja die Grundgebühr nicht bezahlen. Sag ich, was kostet das denn? 25 Euro im Monat. Ja, sage ich, gut, dann schicke ich dir immer am Monatsende oder Monatsanfang die 25 Euro, damit du telefonieren kannst. Wahrscheinlich hat sich ins Fäustchen gelacht, keine Ahnung. Also, Und da habe ich ihr das brav geschickt. Also ich würde auf 500 Euro kommen.
Und aber auch noch Sachgeschenke.
Aber ja, ich habe meinen halben Haushalt mit ihr geteilt. Und ich übertreibe nicht. Ich habe sogar die Unterhosen mit ihr geteilt. Und habe immer überlegt, brauche ich das oder brauche ich es nicht? Auch bei den Küchensachen. Ach, ich brauche ja nicht zwei, weiß ich was. Zwei Kartoffelschäler, das schicke ich ihr ein. Und so weiter. Ich habe wirklich den halben Haushalt mit ihr geteilt. Wenn ich jetzt denke, ich hatte doch mal, ach so, ja, weiß schon, wo es ist.
Durch einen Zufall merkt Ingrid Imhoff, dass sie nicht die Einzige aus ihrem Freundeskreis ist, die Katharina Peters regelmäßig Geld gibt oder ihr Sachen schickt. Und im Gespräch mit dieser anderen Frau dämmert es Ingrid Imhoff dann, dass Katharina Peters sie anlügt.
Und dann sagt sie, ach, sie haben auch gerade ein Paket geschickt. Aha, ich habe ja gerade einen Kuchen gebacken und ein Paket geschickt. Ach, und sie haben ja auch mal einen Geldschein in... So ging das die ganze Zeit. Dann war die ganz enttäuscht, dass sie nicht die einzige mütterliche Rolle hatte, sondern dass es da noch jemanden gab, der genauso wie eine Ersatzmutter oder eine mütterliche Freundin behandelt wurde.
Und wie haben Sie sich dann gefühlt, als Sie erfahren haben, dass es ihr auch so geht?
Ich fand es nur, sag ich, das gibt's doch nicht. Ich habe gedacht, ich bin die Einzige. Und dann hat die gesagt, ja, ich habe auch gedacht, ich bin die Einzige.
Sie war nicht die Einzige. Ingrid Imhoff erfährt damals im Sommer 2018, auch andere Freundinnen unterstützen Katharina Peters mit Geld und Geschenken. Ingrid Imhoff beginnt sie zu warnen und findet heraus, eine Frau gibt Katharina Peters besonders viel.
Also ich weiß nur von der Freundin und der hatte ich dann gesagt, sag ich, schreib doch einfach mal auf, was du da so ausgibst. Mhm. Das hat sie dann gemacht und am Ende hat sich herausgestellt, das waren auf alle Fälle 2500, aber sie hat es vorher nicht aufgeschrieben.
Ingrid Imhoff ruft immer mehr Frauen an und warnt sie vor Katharina Peters. Sie findet dabei immer neue Lügen heraus. Katharina Peters hatte ihr erzählt, sie lebt bei einem befreundeten Paar in Schwabing, das sie aber sehr schlecht behandelt. In Wahrheit lebte Katharina Peters damals direkt nach der Haft bei ihrer Mutter. Ingrid Imhoff beginnt zu recherchieren, ein bisschen so wie wir. Was ist diese Katharina Peters für ein Mensch? Ingrid Imhoff hat kein Internet, noch nicht mal einen Computer. Aber eine Freundin von ihr findet einen Zeitungsartikel vom Prozess von Katharina Peters. Darin steht, die Frau ist 10 Jahre älter als gedacht und wurde wegen Betrugs verurteilt. Ingrid Imhoff fühlt sich verraten und schreibt Katharina Peters einen Brief, dass sie die Beziehung zu ihr abbrechen will. Das ist ihr schwergefallen, sagt sie. Danach hört sie nie wieder etwas von Katharina Peters.
Und nachdem ich dann wirklich Schluss gemacht hatte, dann kam Gott sei Dank der Tag, wo es auch aus meinem Gefühl raus war. Und das war das Schlimmste. Ich war so empathisch damit einbezogen. Ich bin mit dem Gedanken an sie eingeschlafen, mit dem Gedanken an sie aufgewacht. Ich habe bis zu 4 Stunden am Tag manchmal telefoniert. Dann bis ich immer gesagt habe, du ruf bitte nicht so spät an. Also irgendwann muss ich auch schlafen. Ja, aber ich muss doch noch schnell deine Stimme, ich muss doch schnell noch was fragen, ich muss dir doch schnell noch was erzählen.
Ingrid Imhoff hat mit der Geschichte von Katharina Peters mittlerweile fast abgeschlossen. Sie denkt kaum noch an sie. Doch als unser Artikel erschienen ist, sind die alten Wunden wieder aufgerissen. Imhoff hat unseren Text auch der alten Freundin geschickt, die damals am meisten Geld an Katharina Peters verloren hatte. Eigentlich erwähnen die beiden den Namen Katharina Peters gar nicht mehr. Für die Freundin war es damals besonders schmerzhaft zu erfahren, dass sie belogen worden war. Sie rasiert sich damals ihre Locken ab, als Symbol für einen Neuanfang. Jetzt, nachdem die beiden über unseren Artikel gesprochen haben, erfährt Ingrid Imhoff von der Freundin, es gibt da eine Bekannte, die bis heute Katharina Peters mit Geld und Geschenken unterstützt.
Die schickt ihr heute noch Geld.
Bis heute.
Und dann habe ich gesagt, du, die musst du bitte, der musst du das erzählen, der musst du diesen Artikel geben. Nein, das kann ich nicht. Die ist fast 90. Die versteht das nicht.
Das heißt, bis heute gibt es in München Frauen,
ja, und die ist gerade umgezogen. Und da sage ich, dann hast du aber doch die Telefonnummer. Und dann ist sie fast böse geworden. Es geht mich nichts an. Sie soll machen, was sie für richtig ist, sage ich. Du musst bitte.
Ingrid Imhoff sagt, sie war einfach zu leichtgläubig. Sie wollte helfen. Und Katharina Peters hat das schamlos ausgenutzt. Imhoff will jetzt andere potenzielle Opfer warnen. Sie bittet uns, ihr ein paar Exemplare des SZ-Magazins zu schicken, damit sie den Artikel in ihrem Freundeskreis verteilen kann.
Und dass ich hier mit Ihnen sitze und bereit war, war der Hintergedanke, ich möchte, dass die Damen so in meinem Alter, ich bin 83, vielleicht fallen auch eher früher die Leute auf sie rein, ja, tun sie ja auch, möchte ich irgendwie schützen können. Es werden weiter ganz viele ältere Frauen, die es sich eigentlich gar nicht leisten können zu helfen, werden sie unterstützen. Und das war eigentlich mein Grund, wie kann ich die nächste Serie von alten Damen sozusagen schützen. Mhm. Und da dachte ich jetzt, das muss ich jetzt einfach irgendwie deswegen loswerden.
Auf dem Rückweg von der älteren Dame, dieser letzten Etappe unserer Reise, reden Patrick und ich über die Macht, die Katharina Peters über Menschen ausüben kann. Wir sind so einem Menschen vor dieser Recherche noch nie begegnet. Und wir müssen daran denken, was ihr leiblicher Vater uns im Interview vor vielen Monaten gesagt hat. Katharina Peters hätte so viel erreichen können, ihre Gabe im Umgang mit Menschen sinnvoll nutzen. Aber so ist es nicht gekommen. Sie macht immer weiter mit ihrer Geschichte und zieht damit Menschen ins Verderben. Im Vergleich mit dem Millionenbetrug ist die Sache mit den älteren Damen ziemlich unspektakulär. Und doch schockiert uns das, was Ingrid Imhoff uns da erzählt hat. Da geht es zwar nicht um so viel Geld und Macht, aber hilfsbereiten älteren Damen, so wie es aussieht, ihre Rente aus der Tasche zu ziehen, anscheinend mit dieser ganzen miesen Ich-bin-dein-kleines-Elfenkind-Masche, also das ist schon wirklich unterste Schublade. Und durch das Gespräch mit Ingrid Imhoff ist uns nochmal klar geworden, wie meisterhaft Katharina Peters darin ist, den Menschen genau das zu geben, wonach sie gerade suchen. Ihrem Adoptivvater gab sie neuen Lebensmut und eine Verbindung zu Gott. Ihrem Ex-Mann, der mit 40 noch nie mit einer Frau zusammen war, gab sie nicht nur endlich eine Beziehung, sondern sie versprach ihm als angebliche italienische Adlige auch einen Aufstieg in bessere gesellschaftliche Kreise. Ihrem ehemaligen Anwalt Werner Hagen gab sie das Gefühl, sich an der von ihm so verhassten bayerischen Justiz abarbeiten zu können. Den älteren Damen gab sie die Möglichkeit, hilfsbereit zu sein und sich sozial zu engagieren. Und Patrick und mir gab sie das, was alle Reporter suchen. Einen möglichen Skandal, den wir aufdecken können. Exklusive Einblicke in ein merkwürdiges Milieu, viele Dokumente und ja, auch das Gefühl, einer Notleidenden zu helfen. Also alles, was wir Journalisten eine gute Geschichte nennen. Patrick und ich fragen uns jetzt noch, was erzählt Katharina Peters wohl ihrem neuen Anwalt? Er hat unseren Artikel im SZ-Magazin bestimmt gelesen. Ob er immer noch an das ganz große Unrecht glaubt und Katharina Peters weiterhin hilft, ihren Fall neu aufzurollen? Wir rufen ihn an.
Patrick Bauer hier, Süddeutsche Zeitung, grüße Sie.
Das Gespräch dauert nur eine Minute. Er will weiterhin nicht mit uns reden, sagt er. Den Artikel kennt er.
Gut, das war erstmal alles, was ich wissen wollte.
Aber es ändert für ihn nichts. Er kämpft weiterhin für Katharina Peters.
Gut, also wir haben jetzt gerade eben nochmal mit Ihrem neuen Anwalt telefoniert. Das war ein Ein-Minuten-Gespräch.
Und hast du noch weitere Fragen?
Nee, ich hatte auch keine Fragen mehr. Der verfolgt die Sache also offenbar weiter, hat er uns jetzt bestätigt. Wir sind natürlich mal sehr gespannt, ob da noch was kommt, aber ja.
Aber klar, vielleicht werden wir alle noch überrascht sein eines Tages. Ich bin gespannt.
Ich hoffe.
Wir schalten noch einmal das Handy ein, das wir damals extra gekauft haben, damit wir Katharina Peters nicht unsere Telefonnummern geben müssen. Es klingelt nicht. Keine Nachrichten. Keine Anrufe in Abwesenheit. Wir warten ein paar Tage, aber es kommt nichts. Dann schalten wir das Handy wieder aus. Es ist seltsam. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir fertig sind mit Katharina Peters. Aber anscheinend ist sie fertig mit uns. Das war Herzversagen, die 7. und letzte Folge von Die Mafia-Prinzessin. Die Mafia-Prinzessin, ein Leben voller Lügen, ist ein Fayo Original, produziert vom SZ-Magazin und der Süddeutschen Zeitung. Redaktion und Autoren: Patrick Bauer und ich, Till Krause. Dramaturgie: Klaus Uhrig. Mitarbeit: Laura Terberl. Produktion und Regie: Carlo Sarski, mit Unterstützung von Vincent Vitus Leitgeb und Julia Ongert. Sounddesign: Bonnie Stoeff. Weitere Stimmen: Sandra Seefried, Sebastian Brummer, Mascha Müller und Benedikt Zimmermann. Redaktion FAYO: Isabel Lübert-Rhein und Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAYO: Benjamin Riesum, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.